gab ja diese Geschichte rund um die Person Gramlich, ja, und wie ihr da reagiert habt und wie viel Zivilcourage ihr da gezeigt habt mit einem Thema, das überhaupt nicht einfach ist, nur mit einer Geschichte, die auch überhaupt nicht einfach ist, und da zu zeigen, so, das sind unsere Überzeugungen heute, wir stehen ein gegen Antisemitismus und gegen Rassismus und wir zeigen eben diese Zivilcourage, das lädt so ein Symbol natürlich auf, ja, und dann trägt man das nochmal anders. Also es ist nicht nur ein Abbild, sondern es ist ganz viel auch, was dahinter steckt. Ja.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Herzlich willkommen zu Eintracht vom Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich bin der Matthias Thoma. Wie ihr wisst, möchten wir nicht nur über Sportler und Fußball berichten, sondern auch interessante Menschen aus der Region vorstellen. In diesen Tagen begeht der deutsche Fußball den Erinnerungstag im deutschen Fußball. Wir erinnern an die Befreiung des KZ Auschwitz 1945, dieses Jahr 80 Jahre her. Vor 2 Jahren, werden sich einige erinnern, hatten wir einen tollen Podcast mit Sonny, der uns nochmal seine Erinnerungen geschildert hat. Sonny ist verstorben, aber bei uns unvergessen. Und wir haben heute einen hochinteressanten Gast, und da muss ich jetzt nochmal ganz genau schauen, weil wir freuen uns, dass heute Frau Dr. Orna Freifrau von Fürstenberg zu Gast im Podcast ist. Ich sag's mal ganz kurz, Orna ist in der jüdischen Gemeinde aktiv, du bist bei Maccabi Taunus und bist in der Bildungsarbeit aktiv und hast auch immer wieder Kontakte zur Eintracht. Herzlich willkommen hier.
Ja, herzlichen Dank für die schöne Vorstellung und ich freue mich auch sehr, hier zu sein heute.
Sehr schön, wir freuen uns auch und die Vorstellung wird noch schöner, weil als ich Kind war, hat meine Mutter immer die Bunte gelesen, eine Zeitschrift, die für ein Kind relativ uninteressant ist, weil es überhaupt keinen Sportteil gibt, aber in der Bunte gab es Freifrauen von und zu. Habe ich in der Bunten damals was über deine Tante, Onkel, Mutter, Vater gelesen oder wie kommst du zu diesem Namen?
Also da musst du dir sogar bei der ersten Frage direkt widersprechen. Also ich fand die Bunte als Kind schon immer interessant, also neben Fußball natürlich auch. Und ja klar, also da gibt es ganz viele Verwandte, die da rumtouren und du kannst dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie oft ich schon gefragt wurde, ob ich nicht ein Modestück von oder irgendwas besorgen könnte von Diane von Fürstenberg und ob ich die kenne und ob ich da irgendwie an günstig an Wickelkleider rankäme. Aber von Fürstenberg kennt man natürlich auch, es gibt Bier und Porzellan und alles mögliche andere. Also das ist schon eine Familie, die immer mal wieder in der Bunten vorkommt. Absolut.
Okay, also habe ich vielleicht von Verwandtschaft was gelesen
ja,
in der
absolut.
Bunten. Sehr schön. Du bist gebürtige Frankfurterin. Wo bist du geboren?
Also ich bin in Frankfurt geboren und wie der ordentliche Frankfurter wurde ich dann nicht vom Storch gebracht, sondern vom Adler abgeworfen, würde ich mal sagen. Ja, ein Nicken von Matthias, für die, die es nicht sehen können. Und ja, bin hier aufgewachsen, habe hier Abitur gemacht, war auf der Elisabethenschule und habe auch in Frankfurt promoviert. Also zum Studium war ich woanders. Und aber deine Frage geht wahrscheinlich auch dahin, wo sind meine Wurzeln, wo komme ich eigentlich her oder wie kommt es, dass meine Familie in Deutschland ist? Und hat die Geschichte eine Rolle gespielt und haben auch viele Zufälle eine Rolle gespielt. Also meine Mutter, die ist in einem DP-Camp geboren, also es ist ein Displaced Persons Camp. Da hatten die Amerikaner nach dem Krieg für Juden, die eben die Shoah überlebt haben, Camps eingerichtet. Die gab es in einigen größeren Städten, also unter anderem in Berlin, aber auch in Frankfurt. Und die Eltern meiner Mutter waren ursprünglich polnische Juden und mussten dann während der NS-Zeit fliehen und sind dann knapp entkommen nur dem KZ und der Deportation. Und nach dem Krieg sind sie eben nach Berlin gekommen und meine Mutter ist im DP-Camp geboren. Und dann war nach dem Krieg, kamen dann sozusagen die Russen, oder es war klar, Berlin wird wieder besetzt und die Amerikaner haben die Luftbrücke gehabt und mit der Luftbrücke ist meine Mutter mit ihrer Familie nach Frankfurt gekommen. Also es gab hier eine große, also für die, die schon länger in Frankfurt sind, also die Amerikaner waren sehr präsent eine Zeit lang hier und so kam meine Familie nach Frankfurt.
Ist deine Mutter dann auch über das DP-Camp Zeilsheim gekommen oder war sie dann schon nicht mehr da untergebracht?
Also Zeilsheim gab es zu diesem Zeitpunkt und meine Großeltern waren nicht, soweit ich weiß, mit meiner Mutter in Zeilsheim untergebracht, aber eben, wie du es schon ausdrückst, wurden dann untergebracht und natürlich gab es da eine Nähe zu Zeilsheim und ganz viele in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt sind eben entweder in Zeilsheim geboren oder haben dann eine Zeit verbracht, wenn das jetzt um die ältere Generation geht, klar.
Dann bist du zur Elisabethenschule gegangen, dann hast du dein Abitur gemacht und wo hast du studiert?
Ja, also ich habe in Berlin studiert, zuerst an der FU und habe dann zur Humboldt-Universität gewechselt, weil damals, das war in den 90ern, da wurde, also da gingen die Grenzen auf und also alles ging nach Berlin und im Osten der Stadt, also in Mitte war da, also war mehr los und es war alles im Umbruch und das fand ich dann spannender und habe dann an der Humboldt studiert. War ein Jahr noch im Ausland und habe dann in Frankfurt aber wieder promoviert. Also da hat es mich dann zurückgezogen. Insgesamt war ich dann aber auch beruflich unterwegs. Also ich bin Frankfurterin von ganzem Herzen, aber war auch eine ganze Weile mal woanders.
So. Also Berlin ist schön, aber Frankfurt, wo der noch Adler schöner. Dich abgeworfen
absolut.
Hat, ist es noch schöner.
Noch schöner, absolut.
Ich habe mal geschaut, du bist Juristin und hast über das Thema Marken- und Produktpiraterie im Bereich Mode promoviert. Wenn wir jetzt schon bei der bunten waren, jetzt sag doch mal, unser Eintracht-Adler, modetechnisch ist der doch eigentlich, modetechnisch und markentechnisch Champions League, oder?
Absolut. Also der Adler ist großartig. Und ich habe mich in der Vorbereitung auf das Interview, habe mir dann auch mal überlegt, also am Ende ist in Mode und dem Adler und auch Fußball, da steckt ganz viel Gemeinsames drin, auch wenn man, wir haben ja unser Gespräch gestartet mit der Bunten, aber es geht da um die Emotionen, ja, und es geht auch um die Emotionen, die da transportiert werden und auch um die Aussagen, also der Adler, das ist Leidenschaft und Heimat und Kämpfen. Und das ist ja ein wahnsinnig eindrucksvolles Tier. Also als wir beim Europapokal waren und da gewartet haben auf die Mannschaft, da war ja auch ein echter Adler im Rathaus. Also das ist wahnsinnig eindrucksvoll so. Und in der Mode geht es am Ende um ähnliche Themen. Also es geht um die Emotionen, wenn es gut gelingt. Also wer kennt nicht das kleine Schwarze von Chanel oder wer kennt nicht die Lederjacke von James Dean? Und da geht es natürlich nicht um das bisschen schwarzen Stoff und es geht auch nicht um das bisschen Leder, sondern es geht darum, was wird da gesagt und was steckt da so dahinter. Und so würde ich es auch sehen für den Adler. Absolut, ganz weit vorne.
Und man sieht das ja auch, wenn du heute durch Frankfurt läufst, du siehst ja einen Adler permanent. Auf Kleidungsstücken ist der mittlerweile standardmäßig bei ganz viel Frankfurter drauf, ja?
Ja, unbedingt, ja. Aber es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, was ihr tut, ja, also was ihr so in der Stadt tut, was ihr für, also gab ja diese Geschichte rund um die Person Gramlich, ja, und wie ihr da reagiert habt und wie viel Zivilcourage ihr da gezeigt habt mit einem Thema, das überhaupt nicht einfach ist, nur mit einer Geschichte, die auch überhaupt nicht einfach ist und da zu zeigen, so, das sind unsere Überzeugungen heute, wir stehen ein gegen Antisemitismus und gegen Rassismus und wir zeigen eben diese Zivilcourage, das lädt so ein Symbol natürlich auf, ja. Und dann trägt man das nochmal anders. Also es ist nicht nur ein Abbild, sondern es ist ganz viel auch, was dahinter steckt, ja.
Also da würden jetzt die Kollegen wohl sagen, das stärkt die Marke. Aber
ja, absolut. Das ist vielleicht ganz, ganz
aber
treffend, ja.
Ich gehe mal davon aus, das machen wir bei der Eintracht nicht deswegen, sondern weil wir auch wirklich eine Überzeugung haben.
Ja, da kann, also vielleicht auch mit Überzeugung. Und das ging ja dann gar nicht so durch die Medien. Also wir hatten ja, das war, oh, jetzt lass mal überlegen. Das war Ende 23, meine ich. Da war ja die Familie Tietz zu Besuch, die hier in Frankfurt mal Kaufhäuser hatten. Also die meisten kennen ja noch Hertie. Und dann waren wir ja mit der Familie, die also von den Nazis fliehen musste, waren wir hier im Museum und du hast die hier durchgeführt. Und das hat die ja auch sehr berührt. Das war ja auch was, was überhaupt nicht in den Medien besprochen wurde und was ihr ja trotzdem gemacht habt. Und was auch ganz großartig war, also auch für die, die hatten Tränen in den Augen. Also sie waren ganz gerührt, auch als du dann die ehemaligen Heftchen ausgepackt hast und gezeigt hast, ja, schaut mal, hier hat Tietz geworben, hier hat das Kaufhaus Bronka geworben. Das waren schon tolle Sachen.
Ja, das erleben wir immer wieder, wenn Angehörige kommen, dass sie sich sehr freuen, dass man dieses Erbe würdigt, dass man daran erinnert und dass man die Leute, wie man sagt, nicht vergessen hat. Ja, ich komme aber nochmal zu dir. Jetzt haben wir die Produktpiraterie und die Markenmode haben wir. Was machst du heute?
Was mache ich heute? Ja, was mache ich in meinem beruflichen Leben? Also ich bin Rechtsanwältin für Kapitalmarktrecht und ihr habt ja auch einen, also früher war das Waldstadion und für mich ist es immer noch das Waldstadion, heißt aber ja jetzt Deutsche Bank Park und ich bin Anwältin für Kapitalmarktrecht und war auch eine Weile bei der Deutschen Bank, also ich war da auf Secondment. Ich habe meine Karriere in Großkanzleien begonnen, also ich war bei zwei international tätigen Großkanzleien. dann ein halbes Jahr bei der Deutschen Bank. Das ist dann wie beim Fußball. Da wird man dann ausgeliehen, wenn da bei der, auf der einen Seite viele sind und auf der anderen Seite es knapp ist, ne? Und bin danach wieder zurück zur Kanzlei und dann abgeworben worden von einer französischen Investmentbank, für die ich auch heute tätig bin. Und wenn man das so ein bisschen plastischer mal erklärt, also was macht man, wenn man als Anwalt Fremdkapitalmarktrecht macht? Ja, damit beschäftigt man sich mit großen Finanzierungen. Also da geht es um die Finanzierung von großen Institutionellen, von anderen Banken, von Ländern oder auch, also jetzt meine Bank im Speziellen, sind so auf Immobilienfinanzierung spezialisiert. Sozusagen, wenn ihr euch ein neues Stadion suchen würdet und müsstet das finanzieren, dann würdet ihr uns, also würdet ihr euch an uns wenden. Nicht unbedingt, wenn ihr jetzt einen Spieler verkauft. Habt ihr jetzt sehr erfolgreich gemacht, wie ich verstanden habe. Aber so, ne?
Das neue Stadion ist ja mal hier immer wieder Thema. Also Axel Hellmann wird bestimmt gerne auf dich zurückkommen. Ja,
jederzeit.
Wobei sich das natürlich, wenn du das erklärst, das hört sich ja, du bist ja, glaube ich, sehr viel für das Kleingedruckte in den Geschäften dann zuständig.
Ja, absolut,
für die Verträge
für die
und
Seite.
Für die rechtliche Seite.
Absolut, ja.
Hört sich ein bisschen trocken an.
Also, na gut, ich bin ja Juristin, aber wenn man sich überlegt, okay, was kann man mit den juristisch, also was kann man juristisch arbeiten, ist sicher das Kapitalmarktrecht ein Bereich, in dem man sehr wirtschaftlich unterwegs ist, sehr wirtschaftlich denkt und auch viel mit internationalen, also in internationalen Teams, anders kann man es auch gar nicht sagen, arbeitet und ja, wo es auch sehr, was ja heute auch unser Thema hier ist, auf diese pluralistische Gesellschaft ankommt, ne? Dass wir alle, also du kannst dir gar nicht vorstellen, mit wie vielen Nationalitäten ich es am Tag zu tun habe. Also es sind bestimmt 20, wahrscheinlich genauso, wenn nicht noch mehr, genauso wie du hier, ja. Also wie das in Frankfurt eigentlich Alltag auch ist, ja.
Okay. Zusätzlich bist du in der jüdischen Gemeinde aktiv. Mhm. Du bist bei Maccabi Taunus aktiv. Was sind da so deine Aufgaben? Was machst du?
Ja, also das ist natürlich so eine Entwicklung. Ich bin als Jüdin in Frankfurt aufgewachsen und man wird dann oft natürlich, also man bringt seine Geschichte mit und man wird auch natürlich oft gefragt, wie ist denn das? Also ganz beliebte Frage, was macht ihr eigentlich an Weihnachten? Also wenn das jetzt die einfacheren Fragen sind oder wie war das in der Geschichte? Oder ja, also bei euch vor der Tür steht immer Sicherheit, warum ist das denn so oder warum ist das notwendig? Also man wird mit diesem Thema immer konfrontiert und irgendwann hatte ich mich dazu entschlossen, dann für den Gemeinderat zu kandidieren und habe das auch 8 Jahre gemacht und habe da, und das war dann so eine Entwicklung auch in, die ich gemacht habe, habe da angefangen, zuerst mal mit den Kindern in der jüdischen Schule habe ich Projekte initiiert oder beziehungsweise ein Projekt, wo ich erklärt habe, okay, was ist denn eigentlich unsere Gemeinde, wie ist die rechtlich aufgebaut, was gibt es da für Organe, was machen wir eigentlich so, und dann war die Entwicklung so, dass das Schritt für Schritt habe ich immer mal, also wir haben ja zum Beispiel auch mal was zusammen gemacht, da hattest du mich angesprochen, ob ich bei eurem Projekt mitmachen könnte, Football Makes History, weil da sozusagen Historiker kamen, über ganz Europa verteilt, und ob wir da mal zusammen durch die Synagoge gehen können, was wir dann auch gemacht haben. Und er hat ja gerade schon erwähnt mit der Familie Tietz, dass es da auch dieses Projekt gab, wo Hertie die Unternehmensgeschichte aufgearbeitet hat. Und das hat sich dann so Schritt für Schritt entwickelt in eine Richtung, dass ich mich immer mehr beschäftigt habe mit, wie kann man in der Gesellschaft, wie kann man eigentlich in unserem Zusammenleben effektiv Antisemitismus bekämpfen, aber bestimmte Themen eigentlich besprechen. Und inzwischen bin ich sogar an der Universität und gebe da Kurse. Und da geht es um Recht und Antisemitismus. Und ja, das ist etwas Ehrenamtliches, was mir sehr am Herzen liegt. Ja? Das ist so im Kurzen, so man die Entwicklung.
Da kommen wir auch nochmal zu diesen Seminaren, die du gibst. Aber jetzt mal in einem Sportverein, Maccabi Taunus.
Oh ja, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Na klar. Na klar, was machen wir bei Maccabi?
Es geht um Sport, aber es geht auch um Religion. Wobei Maccabi ja auch immer sagt, sie sind, alle Religionen sind willkommen und es gibt total alle Religionen vor Ort. Aber es geht schon auch um Judentum im Verein und
also
es geht um Sport.
Ja, also das ist, also wenn man über Geschichte redet, ist sehr oft alles auch so schwer und so belastet. So. Und was wir bei Maccabi tun, ist, wir leben miteinander und dadurch gibt es dem auch eine gewisse Leichtigkeit. Ja, also wir sind, genau wie du es gesagt hast, wir sind nicht nur Juden, sondern wir sind eigentlich zum größeren Anteil Nicht-Juden oder auch Moslems oder auch Christen oder auch Atheisten. Und was wir tun ist, wir leben auf allen Ebenen zusammen und wir wollen tollen Sport machen. Ja, also uns eint der Gedanke, dass wir Sport zusammen machen wollen. Was sind beliebte Sportarten jetzt auch zum Beispiel bei Maccabi Taunus? Krav Maga, also dieses kommt ja eigentlich aus dem so eine Art Selbstverteidigung aus dem israelischen Militär. Ja, also ganz beliebt, finden ganz viele ganz spannend. Wir haben Schachmannschaften, wir haben die Basketballer sind super erfolgreich. Die natürlich Tennis, also ich spiele selber ja auch Tennis und da haben wir eine ganz gemischte Mannschaft. Und da kommen zum Beispiel auch im Alltag Kontakte zur Eintracht. Also als Tennismannschaft spielen wir auch ab und zu gegen die Eintracht. Also so, es ist mehr so dieses Leben, also das Miteinanderleben und im Sport, dass da auch jeder sein kann, wie er ist. Ja, also es ist, wir gehen auf den Platz und die Leistung zählt. Und jeder hat aber trotzdem die Freiheit zu sein, wer er ist und seine Identität zu haben. Also das ist so das, was Maccabi macht.
Spielt ihr mit Maccabi Taunus Pflichtspiele bei der Eintracht oder sind das eher Freundschaftsspiele dann?
Ja, jetzt die, also es ist immer freundschaftlich. Ja. Also, es ist immer freundschaftlich. Aber jetzt bei den Tennis jetzt insbesondere, da starte ich für Maccabi Frankfurt. So, also da starte ich für Maccabi Frankfurt und das ist die Medenrunde. Das ist die ganz offizielle Medenrunde. Und tut mir auch sehr leid, aber da ist die Eintracht dieses Jahr gegen uns abgestiegen. Ja, wir haben beide das Tabellenende. Wir haben es gerade noch geschafft. Also sind in der Verbandsliga geblieben. Tut mir auch super leid, aber. Ja.
Elisa, das schneiden wir raus. Aber ja. du kennst die Hölle vom Riederwald.
Ja, unbedingt. Ja. Also ich trainiere auch ab und zu. Also so kollegial ist das auch. Also ich habe auch Freunde in dem Eintracht-Team und wir trainieren auch ab und zu zusammen. Und das ist auch eine tolle Sache.
Sehr schön. Riederwald-Tennis, Maccabi Frankfurt hat gewonnen gegen die Eintracht.
Ja, das sind ja dann, ich weiß gar nicht, im Tennis scheint es sich gar nicht so gut auszukennen. In der Medenrunde sind das ja dann immer 6 Spieltermine, ne? Und dann spielst du gegen 6 verschiedene Mannschaften und dann das traurige Ende ist eben das Tabellenende. Ja, das ist manchmal hart im Sport, ganz hart. Aber als Eintracht-Fan kennt man das, dass es auch ganz harte Zeiten gibt. Ja.
Brauchst du mir nicht sagen.
Jetzt sind ja die Guten, ja.
Kennst du Tim Pütz?
Ja, na klar.
Was ist der für ein Fan?
Ja, natürlich, ein Eintracht werden, logisch, ne? Also großartiger Tennisspieler, tolle Persönlichkeit. Ja, also ein Sportler mit einem großartigen Herz für den Sport und natürlich auch für den Tennissport, was ihn ganz besonders sympathisch macht, ja.
Wir können sagen, du bist jetzt kein Hardcore-Eintracht-Fan, der bei jedem Spiel hier im Stadion bist. Du bist aber der Eintracht total verbunden. Oftmals auch durch die Zusammenarbeit, die wir haben. Aber beim Europapokalsieg haben wir uns getroffen, nach dem Europapokalsieg, du hast eben angesprochen, als Attila da war und wir haben auf diesen Pokal gewartet im Römer, da warst du auch fassungslos. Wie hast du diesen Tag erlebt? Die Eintracht gewinnt den Europapokal.
Also das war großartig, aber was da so diese große Rolle gespielt hat, ist der Weg dahin. Also das war ja, also von Sieg zu Sieg konnte man das gar nicht glauben und die Chancen waren ja auch nicht riesig groß. Und man hat aber gemerkt, also vom Busfahrer bis zum Spieler auf dem Platz und der Präsident und alle Fans in Frankfurt wollen das, ja, und stehen dahinter. Also ich habe in meinem Referendariat einen Kollegen gehabt, der ist inzwischen großer Dortmund-Fan und ist inzwischen bei der Staatsanwaltschaft in Dortmund. Und der hat gesagt, also die Eintracht und ihr und eure Fans, also das muss man schon mal sagen, das ist großartig, ja. Und mein Büro, das hast du ja auch schon angesprochen, ist gegenüber von dem Melia-Hotel. Und dann habe ich auch immer mitgekriegt, wenn die Gegner kamen, ja, also die verschiedene Fankultur von der anderen Seite auch. Und ich würde sagen, es war so ein ganzer Prozess. Und das war einfach dieser Tag. Also es war großartiges Wetter, hat man in Deutschland ja auch nicht immer. Und das war zauberhaft und also unglaublich. Ich bin fast traurig für die Spieler, dass sie gar nicht den ganzen Tag da sein konnten. Also das war eine Stimmung, das ist unfassbar, ja. Also auch im Nachhinein.
Aber die haben wir alle noch im Herzen, das wird man alles nicht vergessen. Und diese Tage von Sevilla oder auch den Spielen davor, die sind ja ganz fest bei der Eintracht drin. Wir haben hier eine Rubrik. Viele Hörerinnen und Hörer kennen dich ja nicht. Um dich jetzt nochmal ein bisschen final vorzustellen, gibt's die Eagles 11. Da musst du jetzt einfach nur kurz und knapp antworten, aber das sind wichtige Sachen zum Leben. Dein Lieblingsfußballverein in der Kindheit?
Okay, das ist jetzt nur eine rhetorische Frage, oder? Eintracht.
Sehr gut. Dein Lieblingsreiseziel?
Ich würde sagen Paris.
Paris. Lieblingsessen?
Sushi.
Lieblingsort in Frankfurt?
Also das sind drei. Das ist die EZB, das ist das Eintrachtstadion und das Goethehaus. Und das, finde ich, sind auch die Sachen, für die Frankfurt steht. Ich bin heute hergekommen, die Adresse ist im Herzen Europas. Und ja, ich glaube, diese Orte sagen das mehr als alles.
Im Herzen von Europa.
Genau, genau.
Das habe ich jetzt schon ein paar Mal vermutlich gesagt, aber weißt du, dass Goethe 12-mal Eintracht gesagt hat? Selbst in die Leiden des jungen Werther kommt Eintracht vor.
Dann habe ich ja genau die richtigen Orte gewählt.
Du hast
ja
die richtigen Orte gewählt? Also Goethe war schon 250 Jahre vor unserer Gründung, war der schon voll des Lobes für die Eintracht.
Ja, also ich meine, er ist ja weltbekannt. Deutschland, das Volk der Dichter und Denker. Ne? Also dann kommt sofort Goethe und gleich dahinter die Eintracht. Also das ist, glaube ich, eine Reihenfolge, wie sie sein muss.
Ja. Sehr gut. Also EZB, Goethe und Eintrachtstadion, das ist hervorragend. Dein Lieblingsort in Israel?
Ich würde sagen, der Strand in Tel Aviv.
Kennst du Mike's Place?
Noch nicht.
Noch nicht. Mike's Place ist eine Gaststätte und da hat die Bembelbar 2013 oder da haben die Jungs von der Bembelbar eine Bembelbar machen wollen und dann wurden irgendwie 500 Liter Apfelwein nach Tel Aviv geschattelt. Allerdings haben die jungen Leute das deklariert als Apfelsaft. Und du kennst den Zoll in Israel, der kennt keinen Spaß.
Nee, die sind...
Die sind hängen geblieben und dann musste sich sogar Oberbürgermeister Feldmann für den Apfelwein einsetzen. Es gab einen Live-Ticker auf Videotext und am Ende war der Apfelwein weg. Aber bei Mike's Place wurde trotzdem intensiv gefeiert.
Ja, sehr gut.
Und
sehr
wir haben dann im Nachgang, ein Jahr später, haben wir mal nachgefragt beim Zoll, was damit ist. Der Apfelwein wurde vernichtet.
Oh, wie traurig, okay.
Gut. In welche Musikgruppe würdest du passen?
Ich weiß nicht, ob das eine Gruppe ist, wahrscheinlich nicht. Ich würde aber gerne bei Adele mitmachen. Die singt großartig. Okay.
Und dein größter sportlicher Erfolg war?
Okay, ich war Clubmeister am Rochus Club in der Zeit, in der ich in Düsseldorf gelebt habe. Und natürlich, dass wir dieses Jahr die Verbandsliga gehalten haben mit meiner Tennismannschaft.
Und da ist jetzt wieder die Eintracht von der gefallen. Okay,
Das kannst du mir auch ein bisschen übel nehmen, aber ich weiß gar nicht, wie stolz ich bin. Das ist wahrscheinlich so, wie wenn ihr ab und zu gegen Bayern gewinnt. Ja?
Dann wie, ist man ab und zu regelmäßig?
Regelmäßig, absolut.
Idol deiner Kindheit?
Also ich fand, das ist jetzt denkbar unpolitisch, aber ich mochte einfach immer sehr gerne Michael Jackson. Das war einfach so. Mag ich immer noch.
Der auch mal hier im Stadion war. 1987, 88, glaube ich. Ja, war er mal hier. Lieblingssport neben dem Fußball, vermutlich Tennis.
Tennis, absolut.
Und was wolltest du als Kind werden?
Kinderärztin. Ich hatte so einen Arztkoffer, das fand ich super. Alle Puppen habe ich kuriert und alle Stofftiere geheilt, ja. Ist dann doch Anwältin geworden.
Und womit verschwendest du deine Zeit, wenn du mal einen Sonntag gar nichts machen musst?
Naja, Sonntag ist ein schlechter Tag, aber die Antwort ist Shoppen.
Shoppen.
Es liegt auf der Hand.
Ja. Kommen wir zu den Marken.
Kommen wir zu den Marken zurück, genau.
Sehr gut. Okay, jetzt habt ihr Orna kennengelernt und jetzt wird es doch mal ein bisschen ernster, weil es ist ja letztlich ein ernstes Thema, wobei man auch immer die Sache der Herangehensweise macht. Du hast an der Goethe-Universität, du hast es gesagt, machst du Seminare zum Thema Strafrecht, Antisemitismus. Mhm. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also es gab vor einigen Jahren einen Rechtsstreit am Gericht hier in Frankfurt. Und zwar ging es darum, dass die Kuwait Airlines einen israelischen Staatsbürger nicht mitgenommen hat. Und dieser Vertrag wurde in Deutschland geschlossen. Und die Kuwait Airlines hat aber in dem Verfahren gesiegt. So. Und ich hatte mir dann die Urteile durchgelesen und dachte, oh Gott, also das, was da drin steht, also so geht das überhaupt nicht. Und so kann man das auch nicht begründen. Also ich habe ja hier an der Goethe-Universität promoviert und bin dann nochmal auf den Lehrstuhl zugegangen und da insbesondere auf den Klaus Günther und habe gesagt, Herr Günther, so können wir es eigentlich nicht stehen lassen, da müssen wir was machen. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, dass wir ein Seminar anbieten, in dem es eben um diese Themen geht aus rechtlicher Perspektive. Und die Idee dahinter war, einfach in der Ausbildung anzusetzen und zwar so anzusetzen, dass man sich einfach vertieft mit dem Thema auseinandersetzt, weil aus diesen Urteilsgründen ganz klar ersichtlich wurde, da urteilt jemand, der keine Ahnung hat und einfach oder auch keine Ahnung haben will. Ne? Das kann man ja manchmal nicht so sehr trennen. Aber die Idee war eben aufzuklären und den jungen Menschen auch Tools an die Hand zu geben, mit denen sie solche Fälle auch lösen können. Ja? Und auch Antisemitismus erkennen. Das ist ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach.
Wer hat damals dieses Urteil gesprochen?
Das war das Landgericht hier in Frankfurt, ja. Das war das Landgericht hier in Frankfurt. Und ja, da drängt sich natürlich jetzt auf die Frage, was war da so schlimm? Also wenn man sich Antisemitismus anguckt, und wir haben ja jetzt hier auch in dem Gespräch schon gesprochen, was war damals und was ist heute. Also da muss man sich nichts vormachen. Also die Schädlichkeit von Antisemitismus kommt daher, dass man in der Gesellschaft Menschen ausgrenzt. Und wie funktioniert das? Das ist nicht, da wird ein Gesetz gemacht und dann wird ein anderes Gesetz gemacht, sondern das ist eigentlich der Anfang, ist physische Gewalt. Also was haben die Nazis gemacht? Sie stellen sich vor die Geschäfte der Juden und sagen, kommt hier nicht rein. Und wir hatten ja auch schon das Beispiel Tietz, ja, also sozusagen stellt sich die SS vor die Geschäfte und sagt, und es wird nicht verboten, da einzukaufen, aber keiner traut sich mehr rein. Also das Unternehmen gerät in Liquiditätsschwierigkeiten, so. Und dann kommt die nächste Stufe, die Arisierung. Und so fängt das an. Und wenn wir jetzt heute die Gesellschaft angucken, also schauen wir an die Universitäten, da findet ganz viel Gewalt statt. Und das ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt, also das Recht, folgt so. Und diesen Mechanismus, den muss man sich auch klar machen und den muss man auch klar vor Augen haben, sonst kann man da gar nicht wirksam entgegentreten. So, und in diesem Urteil ist es jetzt eben so, dass das Gericht sagt, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Und das genau ist falsch. Also es ist höchst dramatisch, ja, also ein jüdischer Mensch, ein israelischer Mensch, überhaupt jeder Mensch hat die gleichen Rechte und ist zunächst einmal ein Mensch. So, und sobald man dieses Fundament verlässt, das führt eben in Extremismus und Totalitarismus und alle negativen Dinge, die wir überhaupt nicht haben wollen. Also das war die Motivation.
Und ist man dann gegen dieses Urteil nochmal vorgegangen?
Also man hat das dann in der zweiten Instanz natürlich versucht und war aber nicht erfolgreich. Also und das hat mich damals so schockiert, dass ich dachte, nee, das geht so nicht, ja. Und jetzt haben wir das inzwischen das zweite Mal schon gemacht und wollen da auch noch mal weitermachen. Und ich mache auch einen zweiten Kurs an der University of Applied Science, ja, also an der Goethe-Uni. Das sind Jurastudenten an der University of Applied Science. Das sind noch mal ganz andere Menschen, die mit Antisemitismus auch anders konfrontiert sind. Also da sind die studieren soziale Arbeit und die sind zum Beispiel dann im Bahnhofsviertel unterwegs und helfen da den Drogenabhängigen, oder sie sind teilweise Kinderkrankenschwester oder sind in der Jugendhilfe unterwegs, und die werden halt noch mal auf eine ganz andere Weise mit der hässlichen Seite von Rassismus und Antisemitismus konfrontiert. Also zum Beispiel, wenn Drogenabhängigen dann Hitler verherrlichen in ihrem Rausch oder dann einfach in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen Kriminalität herrscht, gegen Juden dann gehetzt wird. Also sie kommen noch mal mit einem ganz anderen Klientel in Verbindung sozusagen. Also sind konfrontiert. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck.
Diese Seminare sind vermutlich gut besucht. Da gibt es viel Interesse dran, oder?
Das ist eine ganz interessante Sache. Also wie das dann immer so ist in der Verwaltung, dauert eine ganze Weile, bis eine gute Idee dann umgesetzt ist. Und mit dem Herrn Günther habe ich gestartet im Wintersemester 23/24. Das war dann kurz nachdem der Überfall der Hamas auf Israel war. Und da waren fast nur Mädchen und interessanterweise muslimische Mädchen dabei, so, aber gar nicht so viele Studenten. Und dann haben wir es jetzt das zweite Mal gemacht und jetzt sind gar keine Moslems mehr da, aber der Kurs platzt aus allen Nähten. Also wir konnten auch überhaupt nicht alle aufnehmen. Und an der anderen Universität, ja, auf jeden Fall gibt es dann großes Interesse, ne? Wobei man halt merkt, das sind Spiegel der Gesellschaft auch auf eine gewisse Weise. Ja, manche interessieren sich sehr und setzen sich sehr mit der Sache auseinander. Einige ignorieren das und andere kommen mit kruden Ideen um die Ecke, wo man denkt so, wo kommt das denn her? Also so ganz antidemokratische Ideen, meine ich damit. Ja.
Auch im Seminar von Studierenden?
Ach so, im Seminar? Im Seminar weniger. Das ist dann so, das kommt subtiler, ja. Das kommt zum Beispiel, dass jemand sagt, sollen die Teilnehmer ja auch sagen. Sie sagen zum Beispiel sowas, ja, aber warum sollen wir uns damit beschäftigen? Also stellen Sie einfach mal so als Frage in den Raum, und dafür ist es auch da. Oder Sie sagen, ach, aber das kommt mir total einseitig vor. Und wie ist es denn im Völkerrecht? Und das sind aber auch genau die Punkte, an denen wir dann ansetzen und die wir besprechen und die dann auch die Chance bieten, dass man das vielleicht noch mal überdenkt. Und dann gibt es natürlich gerade an den Universitäten, also diese extremen Bewegungen, die wir sehen, sehr antisemitisch, aber die kommen nicht in das Seminar. Ne? Die wollen sich damit nicht auf einer intellektuellen Ebene auseinandersetzen. Genau das ist das nicht das Ziel. Also die kommen mit ihrer Meinung und wollen die eher allen anderen aufdrücken. So.
Du hast jetzt diesen Satz gesagt, warum sollen wir uns damit beschäftigen, und wie kommen die ja bei der Eintracht oder auch im Fußball, das kriegst du ja mit oftmals aus der Geschichte. Diese Aufarbeitung der Geschichte hat in den 90er Jahren begonnen, 2000er Jahren. Man hat den Sport im Nationalsozialismus thematisiert. Man hat geschaut, welche Mitglieder wurden verfolgt. Wir hatten das angesprochen, Tietz. Wir hatten bei der Eintracht den Sonny, der ein wichtiger Zeitzeuge war. Und das Interesse daran, deswegen habe ich auch gefragt, ist immer riesengroß, wenn wir solche Veranstaltungen machen. Wir haben jetzt wieder ein Spurensucheprojekt. Wir fahren nach Osthofen. Da kommen viele Leute. Wir müssen Leuten absagen, weil so viele sich dafür interessieren. Aber gerade nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff der Hamas, gab es ja dann dieses Nie wieder ist jetzt. Und es gab auch gerade aus der jüdischen Gemeinde ganz massiv den Hinweis, schön, dass ihr diese Erinnerungsarbeit macht an den Nationalsozialismus, aber wir müssen die Aktualität auch sehen, also quasi diesen Kampf gegen Antisemitismus aus der Geschichte rausnehmen und in die Gegenwart bringen. Das ist vermutlich eines deiner Anliegen dann, ja?
Ja, also wobei ich das so formulieren würde, dass das zusammengehört, ja. Also das geht nicht das eine oder ohne das andere. Und auch die Frage, also wir leben ja in einer, oder wir wollen in einer Gesellschaft leben, in der alle gleiche Rechte haben, in der es um demokratische Werte geht, in der das, also das Individuum, ja, in dem die Würde viel zählt, in dem das Individuum viel zählt. Und um das zu erhalten, ist es eben ganz, ganz, ganz zentral, dass man so zum einen weiß, wer man ist, wo man herkommt, aber auch sozusagen das nutzt für heute. Also so zum Beispiel, das sind ja so Slogans, die durch die Gegend geistern. Also so dieses Free Gaza from German Guilt. Also welche, also so absurdere Sätze kann man sich ja kaum vorstellen. Ja, und man, aber und das kann man nur, damit kann man nur umgehen, wenn man eigentlich weiß, was ist denn in der Vergangenheit passiert, weil man dann nur wirklich verstehen kann, habe ich jetzt eine Schuld oder nicht? Und also hier ist natürlich die ganz klare Antwort, nein. Ja, also was ein schwachsinniger Satz. Aber was passiert? Man schaut sich eben nicht genau die Vergangenheit an. Und dann nutzt jemand diesen Satz und man fängt an zu manipulieren. Und das funktioniert nur, weil man sich eben nicht genug auseinandergesetzt hat. So, und wenn wir jetzt das, was ich eingangs erwähnt habe, dieses Ziel erreichen wollen, in einer Demokratie langfristig zu leben, müssen wir sozusagen verstehen, was vorher passiert ist, um heute die Zukunft positiv gestalten zu können. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und was du natürlich angesprochen hast, also für Juden ist die Situation im Moment dramatisch und vor allem dramatisch die Entwicklung. Und das ist für Juden in Israel so und das ist aber auch für Juden in Deutschland so. Also rote Linien, die es noch in meiner Kindheit gab, war jetzt nie 100% toll, aber nach dem 7. Oktober ist es wirklich, als ob jemand einen Brandbeschleuniger da reingeworfen hat und es haben sich aufgelöst, diese Linien, ja.
Man spricht immer wieder von Angst, ja. von Juden. Hast du in Frankfurt Angst?
Also kommt drauf an. Also es gibt Situationen, in die würde ich mich nicht begeben und da würde ich dann auch nicht sagen, ach ja, hallo, ich bin Orna und ich bin Jüdin. Ja, da ist man schon extrem vorsichtig. Es gibt immer wieder Gespräche, also auch in denen ich zum Beispiel beruflich unterwegs bin, wo dann Sachen rausgehauen werden, wo man wirklich erschüttert ist, wie Menschen sowas denken oder sagen können. Also war neulich so eine Fortbildung, da sagte jemand, sowas wie, ja, die Juden sind überall und selbst im Film bei Metro-Goldwyn-Mayer, der Löwe ist ein Jude, also so wirklich so krudeste Verschwörungstheorien. Und das ängstigt natürlich und das wird auch nicht geäußert, in, so wie du und ich hier sprechen, sondern es wird mit so einer gewissen Aggression geäußert. Und in diesem Zusammenhang war es gar nicht gegen mich gerichtet, sondern es war gegen die Gruppe gerichtet. Ja, also was mir insbesondere Sorgen macht, ist, dass das ja gar nicht sich nur noch gegen Juden richtet. Oder auch zum Beispiel, wir haben ja über die Seminare gesprochen, das ist schon so, da überlegen wir, wie formulieren wir den Titel, ja, damit eben, was du auch gerade angesprochen hast, nicht Menschen kommen, die Böses im Sinn haben oder Gewalt produzieren wollen. Ja, und allein daran merkt man schon, dass sich da in der Gesellschaft einfach was negativ verändert, ja.
Hat man als engagierter Jude automatisch Erfahrung mit Antisemitismus? Kennst du das aus deiner Kindheit, aus der Familie? Wird darüber gesprochen? War das auch schon, als du 12, 13, 14 warst?
Also klar, das begleitet einen das Leben lang. Also man muss ja, wir hatten ja anfangs von meiner Familie gesprochen und dass meine Mutter im DP-Camp geboren ist. Und das ist natürlich etwas, was prägt und vor allem prägt in dem Sinne, dass man weiß, dass so wie wir heute leben, die Freiheiten, die wir haben, die Demokratie, die wir haben, das ist nicht selbstverständlich. Ja? Das ist sowas, was, das muss erhalten werden und dafür muss auch gekämpft werden. Das ist nicht, sagen wir mal, Gott gegeben, ja? Sondern es ist schon was ganz Besonderes. So auf diese Weise ist man konfrontiert. Und natürlich auch, als ich ein Kind war, passiert das ein oder andere. Also ich war hier in Frankfurt in der jüdischen Grundschule. Und es gab in den 80er Jahren einen Anschlag, einen Bombenanschlag auf die Schule. So. Und wir sprachen ja auch vorhin schon, dass die jüdischen Einrichtungen geschützt sind. Und von Polizei mit Maschinengewehren teilweise. Und das ist auch nicht, weil höchst vorsorglich, sondern im Gegenteil. Das ist, weil Dinge passiert sind. So. Und das heißt, Antisemitismus war immer da. Und jetzt sind aber auf eine gewisse Weise Dämme gebrochen. Und das merkt man darin, dass in der Gesellschaft, also man da regelmäßigst mit, also ungebremst mit Dingen konfrontiert wird und meistens im Gespräch, also wenn dann antisemitische Vorurteile platziert werden, so, ja. Also man ist damit eigentlich dauernd konfrontiert, erschütternderweise.
Und das ist ja am Ende ein Kampf gegen Windmühlen. Also wenn du an der Universität die Seminare machst, kriegst du mit, wie die Vereine sich mittlerweile positionieren, dass es diesen Erinnerungstag im Fußball gibt, dass sich da eigentlich auch fast alle Vereine dran beteiligen, dass es Solidaritätsbekundungen gibt, aber auch Aktivitäten mit jüdischen Gemeinden. Das kriegst du mit?
Also was ich mitgekriegt habe, du hast ja mal einen Preis bekommen. Jetzt ist es ganz peinlich, dass ich den Namen nicht mehr weiß von dem Fußballer. Den
Julius Hirsch-Preis.
Ja, genau. Also das, du hast den Julius Hirsch-Preis bekommen und das war ja vor einigen Jahren. Und da habe ich das zum ersten Mal so ganz bewusst wahrgenommen, dass da, also wie viel da gemacht wird und dass da was gemacht wird. Und das fand ich auch toll. Und ich fand auch die ganze Veranstaltung toll. Und auch gerade Julius Hirsch als Figur, also dass man da sieht, wie positiv er auch den deutschen Fußball geprägt hat. Oder hier bei der Eintracht gibt es ja auch eine sehr, also mit der jüdischen Gemeinschaft verbundene Geschichte. Und das ist auch toll, dass du das, also hast ja, meine ich, auch deine Universitätsabschlussarbeit drüber geschrieben. Ja, und das ist natürlich eine tolle Sache, dass man sich da so einsetzt. Und ich meine auch, das ist zwingend nötig. Ohne geht's gar nicht mehr. Also das ist auch das, was wirklich heute verstanden werden muss. Du hast ja gerade gesagt, dies nie wieder. Wir sind mittendrin und das ist eine ganz schreckliche negative Entwicklung. Und es ist eher die Frage, wie gelingt da die Wende? Ich sehe sie im Moment nicht, sondern es ist einfach eine Entwicklung ins Negative und hier wirklich jeder Einzelne gefragt, was zu tun jetzt.
Dieser Julius-Hirsch-Preis hat das Eintracht-Museum und die Eintracht gekriegt, weil die Eintracht auch viele Sachen gemacht hat. Aber ich kann sagen, dass das Interesse daran wirklich sehr groß ist. Also wir hatten letztes Jahr ein Spurensuche-Projekt und haben da die jüdische Gemeinde und die Synagoge besucht und wurden von euch empfangen in der Gemeinde. Und dann haben wir uns die Synagoge angeschaut. Die Führung hat übrigens Fichtschel-Einwohner gemacht, der sich in der Führung als bekennender Kickers Offenbach-Fan geoutet hat. Wir waren alle entsetzt, aber es war eine Wahnsinnsführung durch die Synagoge und auch da war totales Interesse dran. Wie groß ist denn die Eintracht-Thema in der Synagoge?
Also, dass der Fischel kein Eintracht-Fan ist, daran werde ich arbeiten, ich verspreche es.
Ja. Der hat versteckte Sympathien, aber er hat immer wieder gesagt, Kickers.
Ja, okay, nee, also wir arbeiten daran. Der Fischel, also ist unser Synagogenvorsteher und der ist auch immer dabei bei jedem Gottesdienst und ist einfach auch ein sehr lustiger Typ, sehr entertaining. Und ja, also die Eintracht und die Gemeinde oder beziehungsweise die jüdischen Frankfurter, die haben natürlich eine ganz innige Beziehung. Also die Eintracht ist heiß geliebt, ja. Also wenn man am Wochenende auch mal bei WhatsApp auf den Status guckt, was machen die Leute so? Es ist immer, wenn so ein Eintracht-Spiel hier ist oder auch alle Auswärtsspiele, dann sind da einige Freunde, die im Stadion sind und dann Bilder posten. Und die Eintracht wird heiß geliebt. Anders kann ich es gar nicht sagen, ja.
Benny Graumann und Ariel Leipowitsch sitzen direkt vor den 59ern.
Ah, ja.
Und wenn die Eintracht ein Tor schießt, sind die auch immer kräftig.
Ja, ja, und der Alon natürlich von Maccabi.
Alon Meyer natürlich.
Ja, der wohnt quasi hier.
Der wohnt hier.
Ja, genau,
also enge Verbindung. Ja. Aber als Eintracht-Sympathisantin hier in Frankfurt, die sieht, dass sich der Verein engagiert, was würdest du hier von der Eintracht noch wünschen?
Okay, also natürlich, die Champions League wäre mal nett, nachdem wir den Europapokal haben. Dann irgendwie, Tabelle ist gerade Platz 3, Meisterschaft wäre gut, ja.
Das wünsche ich mir auch, aber das wünsche ich mir seit 40 Jahren.
Also, ja, okay, also wünschen wir hier beide, also das finde ich eine gute Sache. Ich würde da sagen, ein großes Weiter-so, also auch mit dem ganzen Engagement drumherum, also unterstützt uns als jüdische Gemeinde weiterhin, ja, setzt euch so toll ein hier in der Stadt, wie ihr das bisher tut, also ein großes Weiter-so.
Und Verbesserungsvorschlag?
Ja, also, also okay, wir sind bei Wünsch dir was. So, ihr habt ja einen tollen Sponsoren, ne? Vielleicht könnte der sich auch für dieses Thema noch mehr einsetzen. Und ja, also das wäre so das, was ich denken würde. Also andere Clubs machen da ja auch ganz viel, unternehmen Reisen und solche Geschichten. Und ich glaube, das würde der Eintracht sehr gut stehen.
Du bist in den nächsten Tagen hier bei einer Veranstaltung für Mitarbeitende der Eintracht. Da bist du in der Diskussionsrunde. Mhm. Geht es auch um die Befreiung Auschwitz, 80 Jahre Antisemitismus. Geht auch um das Vereinsleben und die Aufarbeitung des Vereinslebens. Wir freuen uns, dass du das machst. Das ist ganz toll. Ich bin jetzt eigentlich durch, Orna. Ich wollte nur am Schluss noch mal drauf verweisen, weil den Film habe ich geschaut, hoch und runter. Und ich fand den schwer beeindruckend. Kennst du Mazel Tov Cocktail?
Ja, ich, nein, habe ich noch nicht gesehen, muss ich zugeben, aber werde ich mir jetzt angucken und scheint dich schwer beeindruckt zu haben. Dann die Gegenfrage zum Ende, was fandest du denn so bewegend an dem Film?
Das ist ja ein junger Jude, der wird antisemitisch provoziert von Klassenkameraden und haut dann einmal auf die Nase. Später haut er eben nochmal auf die Nase, aber so diese ganze Last der Geschichte ist auf ihm, weil dann die Lehrer kommen und sagen, ach du meine Güte, du Armer, und mit der Geschichte, ich finde es ja auch entsetzlich, was mit dir gemacht wurde und was mit euch Juden gemacht wurde. Also die ganze Last der Geschichte drückt auf einem jungen Kerl, der einfach einem Arsch auf die Nase gehauen hat. Ja, das fand ich sehr beeindruckend.
Ja, also ich kann nicht gut verstehen und ich kann auch sagen, wenn man als Jude in Deutschland aufwächst, ist das sicher so. Wahrscheinlich gilt das für alle Juden überall, ja. Also es gibt nun mal diese Geschichte, wie es sie gibt. Und man ist auch, ja, also Antisemitismus hat ja eine uralte Geschichte. Das sind ja 2000 Jahre, und also ewig lang, vielleicht nicht ganz 2000 Jahre, aber hat eine Geschichte von religiös motiviert und rassistisch und, ja. Und das ist natürlich ein Spannungsbogen von dem Leben jetzt und hier und zu, was macht man damit? Ja, also es ist wahnsinnig viel Verantwortung und eine Herausforderung. Deswegen kann ich verstehen, dass der Film dich da, dass der das gut klar macht, so wie du das schilderst.
Gut, Orna, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Freue mich, dass du da warst. Bleib der Eintracht verbunden und wir sehen uns nach der Meisterschaft im Römer wieder, wenn wir warten und Attila kommt vorbei.
Unbedingt.
Könnte vielleicht nächstes, übernächstes oder in 10 Jahren werden.
Unbedingt.
Aber wir warten. Dankeschön. Ja,
Dankeschön.